Das eins. Der Vers 1 beginnt mit dem Wort daher. Wenn immer wir das Wort daher lesen, müssen wir fragen, was ist der Grund? Warum daher? Und wir müssen ein Stückchen zurückgehen auf die letzten Verse im Kapitel 3. Vers 20 hat der Paulus uns gesagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist der Grund. Wir gehören in den Himmel. Danach sehnt sich unser Herz. Wir sind nur Ausländer hier. Wir sind nur Durchreisende. Wir sind auf dem Weg nach Hause und wir werden bald dort sein. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die ultimative Schönheitsoperation stattfinden. Wir werden verwandelt werden. Wir werden einen neuen Leib erhalten und wir werden ihm gleich sein, wenn wir ihn sehen, hat uns Johannes gesagt. Und er wird sich alle Dinge unterwerfen. Alle Dinge werden in Ordnung gebracht. All diese Dinge, was auf dieser verkehrten Welt, dieser gefallenen Welt verkehrt läuft. Alles wird in Ordnung gebracht sein. Wir werden für immer mit ihm sein, unserem Herrn, unserem Geliebten. Danach sehen Sie unser Herz. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, wenn wir nicht zurückschauen, wenn wir nicht herumschauen, wie wir letzte Woche gelernt haben, sondern wenn wir aufschauen, haben wir eine wunderbare Hoffnung. Und in dieser Weise stehen wir fest. Sagt, steht fest in dieser Weise, im Herrn. In dieser Weise, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, in enger Gemeinschaft, in enger Beziehung mit ihm, wenn wir so leben und wenn wir seine Wiederkunft erwarten, dann können wir feststehen. Und wir können das nur im Herrn. Er ist unser Fels. Nicht aus eigener Kraft. Sagt uns daher, steht fest im Herrn. Jesus kommt wieder. Und Jesus kann jederzeit wiederkommen. Ich glaube, er könnte jetzt wiederkommen. Es wäre toll, mitten im Gottesdienst. Schwupp, im himmlischen Gottesdienst versetzt. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und er wird alles in Ordnung bringen und er wird uns nach Hause holen. Und deshalb lasst uns feststehen. Lasst uns bereit sein. Lasst uns nicht eingenommen sein von dieser Welt. Es ist nicht die Zeit, schwach zu werden, sondern es ist die Zeit, festzustehen. Lebt zielorientiert auf den Himmel hin. Wir wollen versuchen, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Paulus nennt die Philipper hier seinen Siegeskranz. Sehr liebevolle Sprache, die wir hier sehen. Er hat gesagt, meine Geliebten, meine ersehnten Brüder, aber er nennt sie auch meine Freude und meinen Siegeskranz. Es ist, wenn Siegeskranz ist eine Trophäe. Letzte Woche hat uns Paulus dieses Bild von einem Läufer gegeben. Und hier sehen wir einen Läufer, der siegreich ins Ziel kommt und der seine Siegestrophäe erhält. Das, was der Paulus hier verwendet, dieses Wort. Er sagt, ihr seid mein Siegeskranz, meine Trophäe. Hey, die Menschen, die du zum Herrn führst, die du in den Himmel mitnimmst, an deren Bekehrung du irgendwie Anteil hast. Das sind deine Trophäe. Es wird deine Freude sein, wenn du in den Himmel kommst. Wenn du die Menschen treffen wirst, die du vielleicht jetzt noch gar nicht kennst. Weil sie zum Herrn gekommen sind durch Missionare, die du vielleicht unterstützt. Wir werden dein Siegeskranz sein. Und da wird Freude sein im Himmel. Paulus hat gesagt, schaut nicht zurück. Lasst euch nicht in der Vergangenheit festketten. Er hat gesagt, schaut nicht herum. Lasst euch nicht festketten in den Dingen dieser Welt. und schaut nicht auf euch selbst. Lasst euch nicht festketten in eurer Selbstsucht. Wir haben eine Zeit dazu. Jesus kommt bald wieder und wirklich, wenn wir uns umschauen, die Menschen sterben überall rings um uns. Und wenn du stirbst ohne Jesus, bist du für immer verloren. Menschen um uns herum sind verloren. Unsere Familienangehörigen, unsere Geschwister, unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Bekannten. Es ist keine Zeit, dass wir auf uns selbst zentriert sind, dass wir unseren Überfluss mehren oder eingenommen sind von meinen Problemen, von meinem Selbstmitleid. Hey, der Herr will, dass wir diese Menschen um uns zum Herrn bringen, zu ihm. Und auch als Gemeinde. Wir haben keine Zeit, nach innen zu schauen, mit uns selbst beschäftigt zu sein, mit unseren Problemen oder mit einfach mit uns selbst beschäftigt zu sein. Wir haben eine Aufgabe. Das ist, verlorene Menschen für Jesus erreichen. Und man, das bringt Freude. Und wirklich, ich freue mich über diese Evangelisationseinsätze, die wir machen konnten. Und ich freue mich darüber, dass wir Missionare unterstützen können als Gemeinde. Und ich möchte echt Danke sagen allen, die uns das möglich machen. Die Menschen, die da zum Herrn kommen, das sind unser Siegeskranz. Und es gibt keine größere Freude, als mit irgendjemandem ein Bekehrungsgebet zu beten. Irgendjemanden mit in den Himmel zu nehmen. Diese Menschen, die wir für Jesus erreichen, das wird unser Siegeskranz sein im Himmel. Und wirklich, Jesus sagt, jeder sollte involviert sein in dieser Ernte, in diesen letzten Tagen. Entweder persönlich, und ich denke, jeder persönlich. Wir sollen Zeugen sein zu den Menschen, mit denen wir persönlich Kontakt haben. Manche sollen persönlich rausgehen in die Mission, das Evangelium verkündigen. Andere sagen, ich kann nicht gehen, vielleicht kannst du geben, unterstützen. Manche können auch nicht geben, aber alle können beten. Seht ihr, wir können alle beteiligt sein. Wir können alle ins Reich Gottes investieren und Frucht bringen, fruchtbar sein und Schätze im Himmel sammeln. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und jetzt wird uns eine praktische Anwendung geben von dem Gesagten. Vers 2, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Wir haben hier zwei Frauen, die sich gestritten haben in dieser Gemeinde in Philippi. Und ich finde es interessant. Paulus ermahnt sie. Der Paulus verschwendet keine Zeit, um herauszufinden, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist, um den Streit zu schlichten. Er sagt einfach, hey, ihr zwei Frauen, ich ermahne euch, dass ihr dieselbe Gesinnung habt im Herrn. Es gibt keine Zeit für Streitereien. Wie können wir eins sein? Wie können wir dieselbe Gesinnung haben? Ich meine, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche Prioritäten, wir haben unterschiedliche Interessen und manchmal geraten wir aneinander. Wie können wir eins sein? Wieder, ich glaube, der Schlüssel ist, wenn wir auf uns selbst konzentriert sind, wenn wir im Kreis sitzen und nach innen gerichtet sind und auf uns selbst schauen und ins Gesicht klotzen. Ich meine, dann werden uns die Pickel auffallen und die Unreinheiten und diese Dinge, wo wir nicht perfekt sind. Der Schlüssel ist, dass wir von uns selbst wegschauen, nach außen schauen, auf Jesus schauen. Und von dem, was uns trennt, von diesen Unterschieden wegschauen. Auf ihn. Und darauf ausgerichtet, dass wir Frucht bringen für ihn, dass wir Menschen mit in den Himmel bringen. Das ist ein Grund, warum wir hier sind. Und dann werden wir auf ihn schauen, dann werden wir Einheit haben. Und dann werden wir so beschäftigt sein für ihn, dass uns diese kleinen Pickel aneinander überhaupt nicht auffallen, dass wir die gar nicht wahrnehmen. Das ist der Schlüssel für Einheit. Das von uns wegschauen und auf Jesus schauen und auf seinen Willen für uns. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde. Es gilt auch für die Ehe und für die Familie oder wo sonst immer Geschwister zusammenkommen. Vers 3 sagt er, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, und wir wissen nicht wirklich, wer das war. Steh ihnen bei, diesen beiden Frauen, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Erinnert euch, als die Gemeinde in Philippi gegründet wurde, der Paulus hatte diese Vision von dem Mann in Mazedonien, der gesagt hat, komm hier herüber, und gut, er ist von Asien hinüber nach Europa, nach Mazedonien, und es war kein Mann dort, aber diese Frauen am Fluss. Und da war eine Gruppe von Frauen, die wirklich eine wichtige Stellung hatte, eine wichtige Funktion in diesem Dienst. Sagt sie ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das Buch des Lebens, was ist das Buch des Lebens? Wer steht im Buch des Lebens? Ja, die Namen all derer, die gerettet sind, die ewiges Leben haben. Offenbarung 20 sagt uns, dass am Ende der Zeit, beim letzten Gericht, dass diese Bücher aufgeschlagen werden und auch das Buch des Lebens. Und es heißt dort, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen oder in die Hölle geworfen. Hölle. Für Jesus war Himmel und Hölle Realität. Er hat ständig darüber gesprochen. Manche Leute machen sich lustig drüber heute. Ja, wenn du sagst, es gibt es nicht, ich glaub's nicht, dann täuscht du dich selbst. Seht, was du glaubst, das wird die Wahrheit nicht verändern. Es wird Gott nicht verändern. Aber es wird deine Zukunft verändern. Es wird bestimmen, an welchen der beiden Orte du die Ewigkeit verbringen wirst. Oh, das ist nicht fair. Dass Gott die manche Namen in das Buch des Lebens schreibt, dass Gott manche auserwählt und andere nicht. Es scheint so, als wären ursprünglich alle Menschen die Namen aller Menschen in diesem Buch des Lebens geschrieben. Petrus sagt uns im 2. Petrusbrief, dass der Herr nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Und es scheint so, dass ursprünglich alle Namen im Buch des Lebens sind. Wir lesen aber in der Offenbarung 3, dass Namen ausgelöscht werden aus diesem Buch des Lebens. Seht ihr, Gott wird niemanden zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Es gibt nur Freiwillige im Himmel. Nur welche, die eine persönliche Entscheidung getroffen haben, das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, persönlich für sich anzunehmen. Es wird niemanden im Himmel geben aus Tradition oder aus Zwang. Gott wird uns erzwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wenn du wirklich nicht gerettet sein willst, wenn du sagst, ich brauche Jesus nicht, wenn du Jesus ablehnst, wenn du wirklich nicht in Gottes Familie sein willst, wenn du sagst, ich will so leben, wie ich will, ohne Gott, ich will Jesus nicht, ich will nicht an ihn glauben, ich will nicht für ihn leben, dann sagt Gott mit weinendem Herzen, okay, ich werde dich nicht zwingen. Aber eines Tages, wenn du vor ihm stehen wirst und die Wahrheit sehen wirst, und Mann, wirst du die Entscheidung bereuen. Dafür sind wir geschaffen, für Beziehung mit Gott. Das ist unsere Bestimmung, wozu wir hier sind. Und ich mache mir nicht allzu viel draus, auf irgendwelchen Mitgliederlisten zu stehen. Wir haben hier gar keine in der Gemeinde. Aber es gibt eine Liste, auf der ich unbedingt stehen will. Und das ist dieses Buch des Lebens. Ist ein Vorrecht, ist das höchste Vorrecht, was es gibt. Die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und es ist ein hoher Preis bezahlt worden. Für diese Mitgliedschaft muss ein hoher Preis bezahlt werden. Gute Nachricht ist, Jesus hat ihn für uns bezahlt. Mit seinem kostbaren Blut. Wir sind frei von Schuld, weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Wir sind frei, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, in den Himmel zu kommen. Mann, und wie gesegnet wir sind, wie froh wir sein können, dass wir gerettet sind. Wir haben alle Grund, Gott zu preisen und ihn anzubeten. Selbst wenn er nie wieder irgendwas Gutes tun wird in unserem Leben, wegen dem, was er schon für uns getan hat. Dass wir gerettet sind, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. In Lukas 10 hat Jesus die Jünger ausgesandt, 70 Jünger. Und er hat sie ausgesandt, in diese Dörfer ihm vorauszugehen und das Evangelium zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und Mann, die Jünger, die sind zurückgekommen und haben gesagt, hoho! Mann, sogar die Dämonen sind uns untertan. Sie waren begeistert. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch die Macht über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Aber er hat gesagt, doch darüber freut euch. Oder er hat gesagt, darüber freut euch nicht, dass die Geister euch untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen in den Himmel aufgeschrieben sind. Wir können in Gemeinschaft mit Gott leben und wir sind auf dem Weg in den Himmel und nicht in die Hölle. Und hey, wenn wir das nur ein bisschen begreifen würden, dann würden wir von ganzem Herzen dankbar sein. Und würden gar nicht aufhören, ihn zu preisen. Aber ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Hey, du kommst nicht in die Hölle. Ah, ich habe den Jackpot gewonnen. Es ist nichts im Vergleich zum Himmel. Nichts im Vergleich zu dem, was Jesus für uns gekauft hat. Jesus hat gesagt, darüber sollen wir uns freuen. Vers 4 sagt uns, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Freut euch im Herrn. Immer und immer wieder sagt uns Gott das. Im Herrn. In ihm können wir immer Freude haben. Wir können uns nicht immer an unseren Umständen freuen. Ich meine, wir sind keine Masochisten. Unsere Umstände sind nicht immer gut. Der Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Aber wir können uns immer im Herrn freuen, in unserer Beziehung mit ihm. Und er ändert sich nicht. Wir können uns an dem freuen, was er für uns getan hat, dass wir im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Und wir sollen wirklich immer Freude haben. Das ist eine Anweisung hier, das ist ein Gebot. Wenn der Paulus sagt, freut euch. Wiederum sage ich, freut euch. Wenn wir keine Freude haben, dann haben wir zugelassen, dass irgendwas diese Freude geraubt hat. Es kann ein Zeichen sein, dass wir unser Herz auf falsche Dinge ausgerichtet haben, dass wir unsere Augen von Jesus weggerichtet haben, auf unsere Umstände oder auf uns selbst oder die Dinge dieser Welt. Vers 5 sagt, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Eure Milde oder eure Güte sollen allen Menschen bekannt werden, denn der Herr ist nahe. Milde oder Güte, das ist die Einstellung, die Jesus hatte, als sie diese Ehebrecherin zu ihm gebracht haben. Und er hat gesagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist das Gegenteil von einer kritischen und hartherzigen, unversöhnlichen, rachsüchtigen Einstellung. Und es ist einfacher so zu leben, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus bald wiederkommt und dass wir vor ihm stehen werden und alle Güte und alle Barmherzigkeit der Welt empfangen werden, und er wird alles in Ordnung bringen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und deswegen lass los und lass dem Herrn deine Sache in die Hand nehmen. Dann werden wir Frieden haben und Freude statt Bitterkeit. Der Herr sagt uns hier, sei du barmherzig und gütig, wie Jesus es zu dir ist. Und beachte das Wort hier, zu allen Menschen. Nicht nur zu denen, mit denen es Spaß macht, rumzuhängen. Sondern er sagt zu allen Menschen, auch die, die uns auf den Wecker gehen. Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ein weiterer Schlüssel für unser Leben in Freude, den wir hier sehen. Und das ist sorgenfreies Denken. Er gibt uns zuerst wieder ein Gebot. Er sagt, seid um nichts besorgt. Ist wieder ein Gebot. Gott sagt, sorgt euch nicht. Sagt uns zuerst negativ, was wir nicht tun sollen, was wir ablegen sollen. Sorgt euch nicht. Und dann sagt uns das Positive, das, was wir anlegen sollen, durch was wir unsere Sorge ersetzen sollen, was wir tun sollen. Und das ist schön, Gott sagt uns nicht nur, don't worry, be happy, wie der Bobby McFerrin gesungen hat, sondern er sagt uns, wie wir das tun können. Es ist praktisch. Zuerst sagt uns, sorgt euch nicht. Oder ihr könnt auch sagen, seid um nichts ängstlich oder um nichts beunruhigt. Warum sagt Gott uns das? Warum gibt Gott uns dieses Gebot, uns nicht zu sorgen? Weil er uns liebt. Wann habt ihr gewusst, dass Sorgen ungesund sind? Wir alle wissen das. Es raubt uns unsere Freude, das raubt uns unseren Schlaf. Das lähmt uns in unserem Leben. Wir sagen manchmal, die Sorgen würgen uns. Das ist ziemlich wörtlich, was sie tun. Wenn wir uns sorgen, es hat sogar leibliche Auswirkungen, physische Auswirkungen, Magengeschwüre und Herzrhythmusstörungen und, weiß nicht, Ausschläge oder alles Mögliche. Es ist ungesund und es ist Torheit und es ist gegen das, was Gott uns sagt, gegen Gottes Gebot. Es ist falsch. Und ich glaube, Sorgen kann die Folge sein von einer falschen Ausrichtung in unserem Leben. Wieder, dass wir unsere Augen weg von Jesus und auf unsere Umstände lenken oder auf die Vergangenheit oder auf uns selbst, auf weltliche Dinge. Es ist interessant, dass Jesus unser Sorgen in Bezug mit Materialismus bringt. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das ist interessant. Und dann in Beziehung zu dem, nachher sagt er, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem, allen trachten die Nationen oder die Heiden, die Gott nicht kennen. Sorgen, auch eine Folge von Unglauben. Jesus in derselben Stelle in Matthäus 6, er gibt das Beispiel, wie Gott die Vögel versorgt und wie er die Lilien versorgt, und dann sagt er, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Ihre Sorgen waren eine Folge von Unglauben, von Kleinglauben. Das ist ein Grund, warum wir uns sorgen, warum wir ängstlich sind, warum wir beunruhigt sind. Kleinglauben, weil wir Gottes Liebe und seine Güte für uns, seine Treue zu uns anzweifeln. Wie dumm das ist. Schau aufs Kreuz. Sieh, wie sehr er dich liebt. Sieh, wie sehr er dir hingegeben ist. Wie treu er zu dir steht. Paulus schreibt in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Hey, überleg mal logisch. Gott, der alles für dich gegeben hat, sich selbst, seinen eigenen Sohn, wird er sich nicht um diese Kleinigkeiten deines Lebens kümmern, wird er dich nicht versorgen können? Anderer Grund, warum wir uns Sorgen machen, Stolz. Weil ich mich an die Stelle von meinem Vater setze, der versprochen hat, dass er für mich sorgen wird. Weiterer Grund, ich nehme mich selbst zu wichtig. Ich gebe mich der Illusion hin, dass ich mein Leben und meine Zukunft in meiner Hand habe. Wirklich. Ich habe gelesen, 92% der Sorgen, die wir uns machen, sind eingebildet, Dinge, die nie eintreffen oder Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Nur 8% der Sorgen, die wir uns machen, sind begründet. Das ist die Einstellung, ich muss mir Sorgen machen, weil ich der Herr meines Lebens bin. Nee, nein, du bist das Kind und er ist der Vater. Und er wird für seine Familie sorgen. Für dich, deine Verantwortung als Kind, was ist die? Dem Vater gehorsam sein. Tu das, was er dir sagt. Tu es mit allem, was du hast, mit all deiner Kraft, so gut du kannst. Gott sagt uns in der Stelle nicht, dass wir faul sein sollen. Vor dem Bett liegen bleiben sollen und sagen, Gott, versorg uns. Nee, du, erfüll deine Berufung, so gut du kannst. Aber sei dir bewusst, du bist nicht der, der dein Leben und deine Zukunft in der Hand hat. Sondern es ist dein Vater im Himmel. Und er wird dich versorgen. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ein bisschen weiter unten sagt er, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Gott sagt uns immer und immer wieder, sorgt euch nicht. Und er sagt uns hier im Philipper 4, sagt uns, seid um nichts besorgt. Wenn du in Gottes Familie bist, dann gibt es nichts, warum du dich sorgen musst. Wenn du Gott nicht kennst, dann machst du dir besser Sorgen. Dann bist du auf dem Weg in die Hölle. Aber wenn wir Gott kennen, dann gibt es keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Er ist bei dir. Er liebt dich, er ist für dich. Und er hat dir versprochen, dass er dich versorgen wird, wenn du für ihn lebst. Wer ist der, der uns die Verheißung gegeben hat? Der allmächtige, ewige Gott, der das ganze Universum mit einem Wort in die Existenz gesprochen hat. Er sprach und es war. Denkst du nicht, dass er für dich, dein Kind, sorgen kann und sorgen wird? Darum seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie kann ich diesen Frieden Gottes erfahren? 3 Dinge. Gott hat uns gesagt, was wir ablegen sollen. Er zeigt uns, dass wir stattdessen Andegen sein. Und er wird uns drei Dinge geben. Er wird uns sagen, Gebet und richtiges Denken und richtiges Handeln. Zuerst Gebet. Es gibt diesen allmächtigen Gott, deinen Freund, der dich über alles liebt. Also red mit ihm. Sprich zu ihm über diese Dinge, die dich beschäftigen. Mit was kann ich allem zu ihm kommen? Vers 6 heißt es hier, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich kann mit allem kommen. Es gibt nichts, was zu groß für ihn ist. Es gibt nichts, was zu klein für ihn ist. Ich kann mit allem zu ihm kommen. Und Jakobus hat uns gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ein Grund, warum wir nicht haben. Wir werden nicht beten. Gott will, dass wir in Kommunikation mit ihm sind. Ich verwende hier drei Worte für Gebet. Ein Gebet und Flehen und Danksagung im Vers 6. Gebet ist ein allgemeines Wort. Spricht hier von Kommunikation mit Gott. Und das ist ein Dialog. Wir sollten ständig im Dialog mit Gott sein. Über alles. Mit ihm reden, aber auch mit ihm hören, auf ihn hören. Ruhig vor ihm werden. Herr, was sprichst du eine Bibelstelle zu meinem Herzen? Oder legst du was auf mein Herz? Einfach mit ihm in Kommunikation sein. Das Wort flehen ist konkreter. Dann geht es darum, ihn konkret um etwas bringen, ihm ein ganz konkretes Anliegen vor ihn bringen. Und wenn du ein Bedürfnis hast, dann bring es vor den Herrn. Das dritte Wort, was er hier sagt, ist mit Danksagung. Wir können die Dinge dankbar vor Gott bringen. Weil wir wissen, dass er uns hört. Wir können unsere konkreten Anliegen einfach zu ihm bringen. In Vers 19 unten wird da Paulus sagen, mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alle unsere Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reichtum. Er sagt nicht, alles was wir wollen, aber wir tun es halt mit unseren Kindern. Wir wissen, es ist nicht gut, den Kindern immer alles zu geben, was sie wollen. Ja, Papa, ich will mit der Schere spielen. Was? Und ich will eine Pistole haben oder ein Messer. Ja, Gott weiß besser, was gut für uns ist und was nicht gut ist. Und manchmal gibt er uns Dinge nicht, weil er weiß, dass es besser für uns ist und weil er uns liebt. Wenn wir immer das kriegen würden, was wir wollen, dann wären wir in großen Problemen. Wir beten, oh Gott, bitte gib mir die so und so zur Frau. Oh. Wirk auf ihren Herzen, dass sie mich auch liebt und dass sie mich heiraten will und dann kriegst du sie nicht und mit Tränen in den Augen. Ein paar Jahre später triffst du sie wieder und du sagst, oh Herr, Gott sei Dank. Der Herr beantwortet alle unsere Gebete. Aber manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nein. Aber er hört alle unsere Gebete. Und er gibt uns nur das, was gut für mich ist. Und wirklich darin kann ich ruhen. Das gibt mir Frieden. Ich kann die Dinge vor Gott bringen und dann kann ich es abgeben. Kann es ihm überlassen. Ja, es war eigentlich noch zum zweiten Wort, dass wir mit unsere konkreten Dinge vor ihm bringen. Und dann sagt er mit Danksagung. Danken, Lobpreis. Wir können Gott immer danken für unsere Situation im Glauben, weil ich weiß, dass Gott alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Wir können ihm danken, dass er unser Gebet hört, dass er da ist. Wir können ihm immer danken dafür, wie er ist. Wegen dem, was er für uns getan hat. Dass er für meine Schuld bezahlt hat, dass er uns erlöst hat. Dass er mit uns ist. Wir können ihm danken dafür, für das, was er in unserem Leben tut. Dass er uns versorgt. Hey, dass ich sehen kann, dass ich gehen kann, dass ich sprechen kann. Für das Essen, was uns gibt, wir sind oft so undankbar. Mach dir keine Sorgen. Jammer nicht, beschwer dich nicht. Sondern red mit Gott drüber und leg die Sache vertrauensvoll Gott hin. Richtig auf ihn aus, mit Dank und Lobpreis und Anbetung. Und dann, wenn du das tust, dann wird der Friede Gottes im Vers 7, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Friede Gottes, der Verstand übersteigt, der größer als unser Verstand ist. Friede, der unabhängig ist von unserer Situation, unabhängig davon, dass wir die Situation verstehen und warum das passiert und was Gott damit vorhat, auch wenn ich überhaupt nichts verstehe. Und kann trotzdem den Frieden erfahren. Und das ist wunderbar. Und dieser Friede wird unsere Gedanken und unsere Herzen vor Ängstlichkeit und Verzweiflung beschützen, bewahren in Christus Jesus. In Jesus. Er ist unser Fels. Wenn wir mit unserem Herzen ihm nahe sind, nahe bei ihm, unsere Gedanken auf ihn ausgerichtet sind, dann können wir ruhen. Dann können wir sicher sein in ihm. Jesaja 26 heißt es, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wenn wir uns auf ihn verlassen, werden wir fest sein in unserem Herzen. Wir haben diese wunderbare Verheißung, dass wenn wir uns von unseren Sorgen und von unserer Ängstlichkeit abwenden und uns hinwenden zu Gebet und Danksagung, dass wir dann Gottes Frieden erfahren werden. Und jetzt gab es diesen Typ, der hat sich ständig Sorgen gemacht, der war bekannt dafür, dass er sich ständig gesorgt hat, dass er immer gestresst war. Aber dann eines Tages ist er glücklich und lachend und pfeifend ins Büro gekommen und Leute haben ihn gefragt, was ist passiert? Er hat gesagt, Mann, eine tolle Sache. Ich habe jemanden eingestellt, der sich für mich Sorgen macht. Und hey, der macht sich jetzt Sorgen um all diese Dinge, um meine Rechnungen, meinen Job, meine Probleme. Mann, das ist klasse. Meine Rente. Ja, wie viel verlangt er dafür? 10.000 Mark im Monat. Mann, aber du verdienst ja nur 1.000 Mark. Ja, aber das ist ein Problem. Das ist, was Gott für uns tut. Wir sind seine Kinder. Wenn wir sein Reich zuerst suchen, wenn wir für ihn leben, dann können wir unsere Sorgen ihm abgeben, weil er wird für uns sorgen. Wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, dann sind auch unsere Sorgen seine Sorgen. Und wirklich unsere Probleme seine Probleme. Und wir wissen, Gott hat eigentlich keine Probleme, weil nichts ein Problem für ihn ist. Er hat verheißen, für uns zu sorgen und uns alles zu geben, was wir brauchen. Und er ist derjenige, der unser Leben in seiner Hand hält. Das ist der erste Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Für ein Leben erfüllt mit dem Frieden Gottes. Und das ist Gebet. Das zweite ist wieder richtiges Denken. Wir haben das schon sehr oft in diesem Brief gesehen, wie sehr unsere Freude, unser Friede von unserem Denken abhängt. Wie wir denken, so werden wir uns fühlen. Wir haben gesagt, wir können unser Herz nicht ändern, das kann nur Gott. Wir können unsere Gefühle nicht ändern, Gott kann das, aber eins können wir tun, wir können unser Denken über die Situation ändern oder unsere Einstellung ändern. Und dann, wenn wir das tun, wird Gott unser Herz ändern und unsere Gefühle ändern. Wenn wir es nicht tun, dann wird auch Gott unser Herz nicht ändern. Aber wenn wir unsere Einstellung ändern, dann wird Gott unser Herz und unsere Gefühle ändern. Unser Denken, wichtiger Schlüssel. Richtiges Denken ist ein Thema dieses Buches. Unsere christliche Lebensphilosophie. Im Vers 8 sagt uns, woran wir denken sollen. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, Alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das klingt wie unser Fernsehprogramm. Schreibt diesen Vers auf und klebt ihn oben auf dem Fernseher. Und wenn immer was nicht übereinstimmt mit diesen Dingen, dann schaltet das Ding ab oder wechselt den Kanal. Wirklich, wenn wir uns die Abend für Abend vom Einschlafen diesen Schrott reinziehen, dann ist kein Wunder, dass wir frustriert sind und deprimiert und schlecht drauf. Das kann eine Ursache dafür sein. Wir wissen, unser Gehirn arbeitet in der Nacht. Deswegen sagen die Leute, wenn du was lernen willst, dann liest das Acker das nochmal durch, bevor du schlafen gehst. Und dann arbeitet unser Gehirn weiter, während wir schlafen. Ich verwende es, um Bibelverse auswendig zu lernen. Vom Schlafen gehen nochmal durchlesen und dann arbeitet unser Gehirn. Wir können uns entscheiden, mit was wir unser Hirn speisen wollen. Mit Schrott, mit Mist oder mit Aufbauenden. Wenn wir es mit Mist speisen, bevor wir schlafen gehen, ist es kein Wunder, dass wir schlecht schlafen und komische Träume haben und dann unerholt aufwachen und mürrisch sind. Leute, füttert eure Festplatte mit Wertvollem. Mit dem Wort Gottes. Psalm 19, die Verse 8 bis 10. Es ist interessant, wenn wir das vergleichen mit diesen Dingen, die hier genannt werden, im Philipper 4, Vers 8. Diese Dinge, auf die wir unser Denken ausrichten sollen. Psalm 19 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sind gerecht allesamt. Lies in der Bibel vorm Schlafen gehen. Betet, hört vielleicht Lobpreismusik, hört euch eine Bibelstunde an. Hey, das funktioniert wunderbar. Für manche funktioniert es sogar im Gottesdienst. Sorgt euch nicht. Stattdessen füllt eure Gedanken mit den richtigen Dingen. Mit dem, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend, was irgendein Lob ist. Daran denkt, das erwägt. Zuletzt in Vers 9. Gesagt, lebt ein, das sagt uns, lebt uns ein hingegebenes, gehorsames Leben. Tut, was Gott sagt. Paulus hat uns gesagt in der Apostelgeschichte 24, in Vers 16, hat er gesagt, ich übe mich da auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Und jetzt sagt er hier in Vers 9 zu uns, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Lebt es aus, was du aus Gottes Wort weißt. Und auch das, wenn wir mit gutem Gewissen, wenn wir richtig leben, auch das wird unser Herz in diesem Frieden bewahren. Sehr praktische Dinge. Sorgt euch nicht, sorgenfreies Leben. Sorgt euch nicht, sondern betet. Bringt alles vor dem Herrn, vertraut ihm. Und dann setzt euer Denken auf die richtigen Dinge. Auf das, was aufbaut, auf das, was stärkt. Richtet euch auf Jesus aus. Und dann lebt einfach mit dem guten Gewissen vor Gott. Und der Friede Gottes wird euer Herz erfüllen. Gott ist immer praktisch. Lass uns was Praktisches tun zum Abschluss heute Morgen. Vielleicht hat Gott dir heute Morgen während der Bibellehre hier Dinge aufs Herz gelegt oder hast an Dinge gedacht, worüber du dir Sorgen machst, die dir im Magen liegen. Nimm uns kurz eine Zeit, vielleicht 2 Minuten, wo wir diese Dinge konkret vor Gott bringen. Und du kannst es still für dich tun. Aber lass uns praktisch sein, das Wort Gottes umsetzen. Nicht nur hören und dann, oh, es ist heiß, ich gehe nach Hause. Das war's nie. Gott, wenn wir diese Dinge anwenden, dann wird es Frucht bringen in unserem Leben. Lass uns kurz eine Zeit nehmen, wo ihr diese Dinge und hey, wenn ihr wisst, was es ist. Und gebt die Dinge ab. Legt sie Jesus hin und sagt, hey Gott, das sind jetzt deine Sorgen. Lass uns kurz Zeit nehmen, das zu tun.